Party, Party. Die Rufe sind 1973 in New York auf Konzerten und in Diskotheken zu hören. Diskotheken waren nie ganz weg, nun aber sind sie mit voller Wucht zurück, schreibt Vincelletti im September 1973 in einem bahnbrechenden Artikel über das neue Phänomen. Und er gibt ihm einen Namen: Discotheque Rock. In alten Lagerhallen, Garagen und in Künstlerwohnungen formieren sich neue Gemeinschaften, oft von jenen an den Rändern der Gesellschaft, um zu den neuesten R&B-Singles zu tanzen, zu Funk und obskuren Importen aus Europa. Vor kurzem noch, in den 1960er Jahren, kämpften viele Menschen in den Straßen für Gleichbehandlung. Nun weicht die Revolution auf den Dancefloor aus.
Das Loft ursprünglich, das erste Loft, war nicht so weit von hier, am Broadway, nähe Bleecker Street.
Vince Alette, 1945 geboren, wohnt nach wie vor im East Village in Manhattan. Vor 50 Jahren war die Gegend in Downtown zum East River hin sehr rau und voller Junkies. Das Loft, von dem Aletti spricht, gilt als Ursprung dieser neuen Disco-Bewegung.
Für mich war es keine eigenständige Art von Musik bis zu dem Zeitpunkt, als ich anfing, Zeit mit David Mancuso in seinem Loft zu verbringen. Dort habe ich zum ersten Mal ein Gefühl dafür bekommen, wie DJs tatsächlich auf die Leute reagieren, wie sie sie manipulieren, aber auch wie sie auf ihre Stimmung eingehen.
David Mancuso, ebenfalls Jahrgang 1945, veranstaltet im Februar 1970 erstmals in seiner sehr geräumigen Wohnung, die von allen schlicht The Loft genannt wird, eine Party. Auf den Einladungen steht Love Saves the Day oder abgekürzt LSD. David Mancuso sucht die Utopie im Kleinen und dafür schafft er einen egalitären Raum. Der Musikmix im Loft ist außergewöhnlich, teils mit langen Songs als Vorspiel eines Abends. Der Sound aus den enormen Lautsprechern ist kristallklar und druckvoll. Und jeder darf kommen, das gilt besonders für Schwarze, Schwule und Latinos. Wegen der schwer zu bekommenden Lizenzen wird im Loft kein Alkohol ausgeschenkt. Der Fokus liegt ganz auf der bewusstseinsverändernden Kraft von Musik.
Es gibt diese Idee, dass man zur Quelle spiritueller Erfahrungen mit materiellen Mitteln vordringen kann. Etwa indem man Drogen einnimmt oder durch die Schallwellen von Musik, durch die materiellen Qualitäten von Lautsprechern, durch das Abspielen von Platten und diesen speziellen Raum. Sie alle übernehmen diese wirklich konkrete Rolle, diese Erfahrungen zu produzieren.
So Jeremy Gilbert, Professor für Kulturtheorie in London. Das Loft?
Es ging darum, gezielt soziale Beziehungen und eine Art von kollektiver Erfahrung herzustellen und diese zu verändern. Und es war der Versuch, das in einem erreichbaren Maßstab zu tun.
Im Jahr 1973 ist New York nach wie vor eine Drehscheibe für Menschen aus Europa, Nordamerika, Westafrika und der Karibik. Gleichzeitig ist die Stadt an einem Tiefpunkt angelangt. In Manhattan stehen zahlreiche Wohnblöcke und Werkstätten leer. Der Smog setzt sich zwischen den Häusern fest. Täglich werden im Schnitt 6 Menschen ermordet. Dazu kommen zahlreiche Streiks und immer mehr Menschen wandern, wenn sie es sich leisten können, in die Vorstädte ab. Die Mieten in Manhattan sind im Keller.
Die Stadt steckte schlimm in der Klemme,
sagt Noel Hankin, der 1971 beginnt, ganz in der Nähe des Times Square Partys zu veranstalten.
Das führte dazu, dass Weiße aus vielen städtischen Gebieten abwanderten. Nur deshalb konnten meine Freunde und ich an diese Orte herantreten und sie davon überzeugen, dass sie uns einen bestimmten Abend in der Woche oder 2 Abende überlassen. Das wäre nie passiert, wenn es diesen weißen Exodus nicht gegeben hätte.
Ab 1973 eröffnet er mit seinen Kompagnons die ersten Diskotheken in Manhattan, die in der Hand von schwarzen Eigentümern sind. Sie richten sich damit vor allem an die neue, aufstrebende schwarze Mittelschicht.
Auch Angestellte, Arbeiter, Servicepersonal, schwarz, weiß, Latino oder schwul, alle kamen mit der Zeit. Es kamen immer mehr. Und es war ein außergewöhnlich durchmischtes Publikum, das bei uns war.
Tanzflächen mit Schachbrettmustern sind das Markenzeichen ihrer Diskotheken, in denen teils Pool oder Backgammon gespielt werden kann. Ein strenger Dresscode mit Jackett, keine Jeans, keine Turnschuhe bewirkt, dass die sozialen Schranken an der Eingangstüre fallen und Geschäftsmänner mit Künstlerinnen, Managern und Mafiosi friedlich bis in den Abend hinein und bald schon bis in den Morgen feiern. Hankin und seine Freunde veranstalten bis zu 9-mal pro Woche in mehreren Locations parallel. Ihre DJs beobachten genau, wie das Publikum auf bestimmte Songs reagiert. Manchmal kaufen sie deshalb ein zweites Exemplar derselben Platte.
Unser DJ hat sie in den Wahnsinn getrieben, als er diesen Teil verlängert hat, weil sie so etwas nicht kannten. Wir hatten leistungsstarke, kristallklare Lautsprecher und dann dauert ein Song, den man liebt, plötzlich länger. Es war euphorisch, es war transzendent. Auf eine Art konnten die Leute ihre Probleme vergessen. Und ja, vielleicht hatte diese Erfahrung auch einen therapeutischen Wert. Sie war transformativ.
Plattenspieler werden zu einem Instrument. Und einer der ersten, der auf ihnen spielt, heißt Francis Grasso. Er gleicht den Pulsschlag der Titel aneinander an und überblendet sie geschickt. Ganz ähnlich, wie es wenig später auch DJs oben in der Bronx tun werden und mit den Breaks Hip-Hop erfinden. Tanzen ist seit den Unruhen 1969 um das Stonewall Inn im Greenwich Village in Manhattan politisch geworden. Die Bar war eine der wenigen, in der gleichgeschlechtliche Paare eng miteinander tanzen können. Lesbische und Transpersonen waren dort, im Unterschied zu vielen schwulen Bars, ebenfalls willkommen. Wohl auch deshalb findet dort im Juni 1969 eine Polizeirazzia statt. Doch die Gegenwehr ist heftig. Alljährlich finden seither immer größere Pride-Paraden statt. Und 1969 eröffnet mit dem Sanctuary in Midtown auch die erste Diskothek, die sich fast nur an ein schwules Publikum richtet. Hier legt Francis Grasso auf, in einer ehemaligen deutschen Kirche, 2 Blocks entfernt vom Times Square. Der Altar wird zur DJ-Kanzel.
Der DJ ist in gewisser Weise exemplarisch für eine bestimmte Art von Arbeit, die in dem, was Sozialtheoretiker die Wissensökonomie nennen, immer wichtiger wird. In der Nachkriegswelt weicht die industrielle Fertigung zunehmend der Forschung und der Wissensarbeit als treibende Kraft der Wirtschaft.
Radio- und Disco-DJs werden zu postfordistischen WissensarbeiterInnen, sagt Jeremy Gilbert. Sie überblicken nun die kaum überschaubaren Mengen aufgenommener Musik und selektieren sie. Überraschend viele unter ihnen sind Italo-Amerikaner. Mit dieser neuen Kulturtechnik verändert sich auch die Musikindustrie. DJs werden zu Persönlichkeiten, die mit ihrem Geschmack bestimmte Sendungen und Sender prägen, die in New York manchmal auch schwarzen Stolz vorantreiben. Manche Songs erleben zudem ihren Durchbruch in den Diskotheken. 1973 erstmals etwa Love is the Message von MFSB aus Philadelphia. Und fast zeitgleich Soul Makossa von Manu Dibango aus Kamerun, das sowie zahlreiche andere afrodiasporische Stücke im Loft bekannt wird.
Die Labels mussten sich klar darüber werden, wie das genau passiert. Und am Ende stellten sie eine Menge junger, schwuler DJs ein, damit sie die Promotion für sie übernehmen, denn ihre eigenen Leute hatten keine Ahnung. Diese Jungs, die so gut wie immer offen schwul waren, waren in vielen dieser Unternehmen die ersten homosexuellen Mitarbeiter. Das war also an sich schon bedeutsam.
Anfangs gibt es keinen bestimmten Disco-Sound. Wichtig ist, dass ein Song auf der Tanzfläche funktioniert. Oft ist das Rhythm and Blues. Manchmal Rock oder heißer new-yorkanischer Salsa. Go, 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 go. manchmal afro-karibisch-britische oder spanische Bands. Und immer wieder James Brown, etwa mit einem Titel über die brodelnde Watergate-Affäre, die Präsident Richard Nixon im Sommer 1974 das Amt kostet.
Es gab schon immer diese puerto-ricanischen Kids und andere Latino-Kids, die tanzen gingen. Und das wurde Teil von frühem Hip-Hop. Es gab tonnenweise Überschneidungen die ganze Zeit. Das war keine große Sache. Es war einfach ein Teil dessen, was in der Luft lag. The flavor of
things. Disco wächst, rasant. Vince Aletti erhält ab 1974 eine Kolumne in einem der drei größten US-Musikmagazine. Dort entdeckt er erstmals Donna Summer und schreibt, dass man in New York gerade über nichts anderes öfter reden würde, als über ihren köstlich exzessiven Song Love to Love You Baby. Mit fast 17 Minuten Laufzeit, zwangsläufig eine der Aufnahmen des großen Rauschers. In ganz Midtown Manhattan, dem Zentrum der New Yorker Musik- und Medienbranche, entstehen neue Diskotheken. 1975 sollen es bereits an die 200 sein. Und jedes Wochenende sollen an die 200.000 Menschen ausgehen. Bald schon wissen die falschen Leute Bescheid, dass mit Disco Geld zu machen ist. Manche steuern dagegen, wie David Mancuso etwa, der mit dem Loft umzieht und an der neuen Adresse den ersten Pool für Vinylplatten aufbaut, über den ein paar Dutzend DJs ihr Wissen und ihr Repertoire kooperativ miteinander teilen. Andere springen auf den fahrenden Zug auf. Das Studio 54 in der 54. Straße unweit des Times Square wählt sein Publikum besonders streng aus. Die Paradise Garage andererseits ist sehr durchdacht gestaltet. Zutritt haben nur Clubmitglieder und die Partys dauern bis weit in den Vormittag. 1977 erscheint der Blockbuster Saturday Night Fever und löscht mit seinen Hauptfiguren, die aus der italoamerikanischen Arbeiterschaft stammen, die queeren Ursprünge der Bewegung aus. Disco ist nun offiziell größer als Rock. Doch Disco klingt immer formelhafter und wird gleichzeitig zur Zielscheibe von kaum versteckter Homophobie und offenem Rassismus. Und doch, die erste klar queere Subkultur prägt in immer neuen Wellen von Münchner und kosmischen Discos in Italien bis zu Dance-Punk der Nullerjahre und Interpretationen durch Superstars wie Daft Punk und der albanisch-britischen Dua Lipa Pop bis heute.
In a sense it was a movement.
In gewisser Weise war es eine Bewegung. Es gab das Gefühl, dass Menschen zusammenkommen, weil sie eine Gemeinschaft vorfinden, mit der sie sich identifizieren können, in der sie sich verlieren und Spaß haben können. Und selbst wenn die einen außerhalb der Diskotheken nicht mit diesen anderen Leuten in Kontakt kamen, so mussten sie doch ihren Verstand öffnen.
It had to open their minds.